Deutschlandfunk, Kultur heute.
Den Kopf in den Sand stecken wie der Vogelstrauß oder die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Das tun, was man tun kann, auch wenn es nicht gleich zur Weltrettung führt. Wie reagiert der Mensch auf Krisen? Mal mit Allmacht, mal mit Ohnmacht. Das sagt die Ökonomin Silja Graupe. Sie ist Präsidentin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz und heute unsere Gesprächspartnerin über Wandel und Veränderung im Kleinen wie im Großen. Willkommen zu dieser Ausgabe von Kultur heute mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Nun sag, wie hast du's? Auch schon zu Beginn wollen wir uns einer der ganz großen Fragen widmen, der Gretchenfrage, der wohl berühmtesten Gewissensfrage der deutschsprachigen Literatur aus Goethes Faust. Vor 250 Jahren kam der junge Johann Wolfgang mit der Kutsche in Weimar an. Eine erste Faustfassung hatte er da bereits im Gepäck. Dieses runde Jubiläum liefert dem Kunstfest Weimar jetzt den Anlass, sich in diesem Jahr gleich mehrfach mit dem Faust zu beschäftigen. Gestern Abend die Uraufführung eines Auftragswerkes von Dramatikerin Theresia Walser. Der Titel: Von allen Geistern. Das Kunstfest Weimar kündigte das neue Stück als faustische Komödie an. Es ist zudem eine Koproduktion mit dem Stadttheater Fürth. Michael Lages berichtet.
Was sollen Lehrerinnen und Lehrer tun, wenn in der eigenen Mittelstufenklasse Jungen und Mädchen sitzen, die ein immer fester gefügtes rechtsradikales Denken entwickeln, vom Elternhaus geprägt oder geduldet, toxisch befeuert im ungefilterten Internetkonsum? Was tun, wenn eines Tages in der großen Pause Geschichtsbücher verbrannt werden auf dem Schulhof? Das erlebt Klassenlehrerin Ella gerade mit ihrer 9C. Einen der Bücherverbrenner und rechten Agitatoren in der Klasse stellt sie zur Rede. Tim, seit 3 Jahrzehnten mit Ella verheiratet und Direktor der Schule, also praktisch Dienstvorgesetzter der Ehefrau, wird womöglich Disziplinarmaßnahmen gegen sie einleiten müssen, denn Rechtsradikale sitzen mittlerweile in der Regierung des Landes und im Kultusministerium. Wo stehen die beiden? Wofür können sie noch kämpfen? Was ist geworden aus den Idealen, mit denen sie ehedem gestartet sind, in den beruflichen und privaten Lebensweg?
Es gibt nichts Langweiligeres als Paare, die ständig erzählen, wie sie sich kennengelernt haben, als sei das ein Wahnsinnsereignis für die ganze Welt.
Was so einfach klingt, nimmt sich in der Uraufführung beim Weimarer Kunstfest weitaus komplizierter aus. Und das liegt nicht nur daran, dass noch ein zweites Schulduo am Start ist, Fred, der Sport unterrichtet, und die Mathematiklehrerin Paula. Dieses pädagogische Quartett bereitet gerade die Abschlussfeier des Schuljahres am Goethe-Gymnasium vor und bei der Gelegenheit rezitiert der Herr Direktor mit verlässlicher Regelmäßigkeit den großen »Habe nun Ach«-Monolog aus dem Opus Magnum des Schulpatrons. In vielen Variationen ist Goethes Faust zentrales Thema in der aktuellen Ausgabe vom Kunstfest und die selbstquälerischen Zeilen aus der dramatischen Grübelei kurz vor der geplanten Gifteinnahme vom Lehrer Faust passen tatsächlich gut zur pädagogischen Selbstüberprüfung. Wirklich zwingend allerdings ist Faust hier nicht. Er kam wohl durch den Weimarer Auftrag ins Spiel. Und noch einiges mehr an Thorsten Fischers Uraufführungsinszenierung wirkt nicht wirklich zwingend. Immerhin werden beide Paare gespielt von Judith Rosmeier und Steve Carrier. Damit nun aber der Kontrast zwischen den Paaren etwas stärker wird im jeweiligen Profil- und Kostümwechsel, spielt Carrier so weiblich wie möglich, also in kurzem Rock und mit wilder Perücke, die Mathematikerin Paula, und Rosmeier zwängt die Mähne unter ein Käppi sowie ein kräftiges Kunstgemächt in den sportlichen Trainingsanzug. Auch die Stöckelschuhe trägt mal der eine, mal die andere. Auch der Raum ist stark. Herbert Schäfer und Vasilis Triantafilopoulos haben Wände und Böden vom kleinen Studio im obersten Stockwerk des Weimarer Nationaltheaters über und über mit mathematischen Formeln bemalen lassen. Das Publikum sitzt in 2 Reihen an den Seiten der Spielfläche. An der einen Kopfseite im Spiegel geviert präpariert Lehrerin Ella gerade den Overhead-Projektor für die Präsentation des 9C-Aufsatzthemas »Die ideale Stadt der Zukunft«. In der haben Schülerinnen und Schüler offenbar besonders deutlich rechtsradikales Denken dokumentiert. Die andere Kopfseite beherrscht ein drehbarer Sessel. Wer hier sitzt, will für einige Augenblicke der Ruhe nicht mehr reden über die Schule und nichts mehr von ihr wissen. Der Raum also schafft Kraft und Struktur, die deutlich überambitionierte Konstruktion von Stück und Inszenierung verwischt sie aber wieder.
Verachtet nun Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft. Lasst nur in Blend- und Zauberwerken euch von dem Lügengeist bestärken.
Ausgerechnet du zitierst Faust.
Vielleicht wird Walsers jüngster Text ja klarer und zupackender wirken, wenn vier Figuren die Autorin beglaubigen bei der nächsten Inszenierung des Textes. Das Thema bleibt uns ja absehbar erhalten.
Michael Lages über Von allen Geistern, das neue Stück von Theresia Walser, uraufgeführt gestern Abend im Rahmen des Kunstfestes Weimar.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Ja, ob man es jetzt vorwärts oder rückwärts nennt, alles scheint ständig in Bewegung zu sein. Die ganze Welt im Wandel. Vom Klima über die politischen Machtgefüge, von der Arbeitswelt, wo gefühlt ein Transformationsprozess dem nächsten folgt, bis hinein ins Private. Auch da bleibt selten alles so, wie es einmal war. Das Gefühl, gelebt zu werden, all den Veränderungen nur noch hinterher zu hecheln und die eigene Gestaltungsmacht schwinden zu sehen, das kennen wahrscheinlich viele. Über Transformationsprozesse habe ich mit Silja Graupe gesprochen. Sie ist Gründerin und Präsidentin der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Sie lehrt dort auch als Professorin für Ökonomie und Philosophie. Frau Graupe, stimmen Sie meiner Beschreibung zu, dass ziemlich viele Menschen das Gefühl haben, in einer Welt des permanenten Wandels zu leben und sich dadurch überfordert fühlen?
Das ist ja so ein bisschen ein Schwanken, nicht? Also immer wieder denken wir, ja, alles schwimmt uns weg und die Fälle davon und es ist alles super beweglich. Und dann kommt ja wieder so ein Rollback, ne? Und sagen so, nee, ist eigentlich gar nichts los und müssen gar nichts machen oder wir können nichts machen. Es ist beides, ne? Es überrollt uns und wir werden rumgewirbelt und dann suchen wir wieder nach dem Stillstand.
Ist das ein Phänomen unserer Zeit jetzt oder ist das eigentlich diese beiden Pole, die Sie gerade so gut beschrieben haben, ist das eigentlich etwas, womit die Menschheit von jeher ringt?
Also es wird schon ziemlich gut zum Beispiel von Alistair McIntyre in der Philosophie beschrieben, dass dadurch, dass wir so einen unglaublich weiten Horizont haben, so viel auf uns einprasselt, wo wir nicht genau wissen, was wir eigentlich damit zu tun haben, dass es in unserer modernen Kultur so ein merkwürdiges Schwanken von Allmacht und Ohnmacht gibt. Das heißt, es ist schon, ich sage, ein kulturelles Phänomen, in dieser Totalität, in der Sie es ja auch beschrieben haben, also wie viel von uns erfasst ist und wir andererseits, was ich auch immer wieder bei unseren Studierenden merke, den Zipfel, wo wir anpacken können, wo wir uns als sinnhaftig, wo wir uns als GestalterInnen erleben, nicht so richtig finden können.
Das Stichwort Sinnhaftigkeit möchte ich mal aufgreifen. Motto Ihrer Hochschule, so habe ich gelesen, lautet: Gib deinem Leben einen Sinn. Ist die Sinnhaftigkeit eigentlich ein ganz guter Zipfel, um anpacken zu können, um aus dieser Ohnmacht, die Sie gerade beschrieben haben, rauszukommen?
Ja, ist total schön, dass Sie es, wenn ich so sagen darf, falschrum zitiert haben. Unser Motto heißt tatsächlich: Gib deinem Sinn ein Leben. Das heißt, wir merken nicht nur in der jungen Generation, bei vielen Menschen, dass wir eigentlich tief drin wissen, was uns wichtig ist, was wir tun wollen. Also es ist eigentlich gar nicht so eine Sinnsuche, sondern die Frage, wo können wir dem, was wir als wichtig erachten, tatsächlich ins Leben bringen können. Studierende schreiben ihre Situation oft so wie eine Generation im Wartesaal. Also man weiß, wofür man sich einsetzen möchte, man spürt, das und das ist nicht in Ordnung. Aber dann zu sagen, wie bringe ich mein Wissen, meine Moralität ins Leben, daran hapert es und das ist auch das massive Problem von Bildung andernorts, dass diese Entfaltung, diese Explosion von Sinn nicht vermittelt wird, auch nicht angeregt wird.
Um nochmal zurück auf meinen Wortdreher zu kommen, also setzt das voraus, dass man eigentlich doch weiß, was der eigene Sinn des Lebens ist? Ich würde denken, dass ganz, ganz viele an dieser Suche quasi scheitern.
Ja, das ist spannend, weil wir da ganz tief in philosophische Fragen von Menschenbildern kommen. Ich habe eher dieses Menschenbild, ich glaube, Sie kennen das, diesen Löwenzahnsamen, der zugeteert wurde. Und man dann sieht, dass dieser Löwenzahnsamen aber die Möglichkeit hat, mit nur ganz wenig Hilfe durch diesen Asphalt durchzubrechen. Und so erlebe ich gerade die junge Generation. Die wollen unsere Probleme wieder wegmachen, die wir als alte Generation geschaffen haben oder als ältere. Und wir geben ihnen nicht die Möglichkeit in Hand und auch nicht das Zutrauen. Und das erlebe ich als so befruchtend an unserer Hochschule für Gesellschaftsgestaltung, dass wir diesen Keimling zum Durchbruch verhelfen können, dass er durchbricht und was Neues schafft.
Ich möchte nochmal den Namen Ihrer Hochschule aufgreifen. Gesellschaftsgestaltung. Haben wir, also wenn es dafür eine Hochschule jetzt braucht, haben wir eigentlich groß gefragt, verlernt, unsere Gesellschaft selbst aktiv zu gestalten?
Ja, das ist tatsächlich, wo wir neuen Boden für schaffen wollen. Wir haben uns gegründet vor 10 Jahren und wir merken jetzt auch, dass andere Hochschulen und Bildungsstätten uns folgen wollen. Ich sage mal so halb im Scherz, es steht ja nicht drauf Hochschule für Gesellschaftssteuerung. Und Gestaltung heißt ja aus der Mitte der Gesellschaft, aus diesem Zipfel, von dem wir gesprochen haben, an ganz unterschiedlichen Stellen lernen sich in doch sehr oft prekären Situationen zu behaupten, einen Boden zu schaffen, Kompromisse mal zu machen, etwas in Entfaltung zu bringen und dabei diesen eigenen Leitstern auch sich zu bewahren. Und das heißt eine massive Umstellung in dem, was Bildung ist, dass zum Beispiel nicht mehr abstrakte Fächer gelehrt werden, wo die Komplexität des Lebens um Menschen herum ja völlig anders gruppiert ist. Und es heißt eben massiv Persönlichkeiten in ihrer Handlungsfähigkeit, in ihrer Gestaltungsfähigkeit zu stärken.
Verstehst du dann richtig, dass wir eigentlich die Gesellschaft, wie sie jetzt existiert, wie wir sie jetzt geschaffen haben, dass wir uns von der eigentlich erstmal verabschieden müssen, bevor wir wirklich anfangen können, eine neue Gesellschaft zu gestalten, in der auch jeder eine Mitsprache und ein Recht hat, mitzutun?
Das finde ich total spannend, dass Sie es so formulieren. Ich hatte gerade ein längeres Gespräch mit einer Absolventin von uns und sie sagte in einem vorherigen Studiengang, sie war bei uns als Masterstudentin, hatte vorhin Bachelor in soziale Arbeit gemacht und dass da genau diese Ideale von Gesellschaft und wie Pflege aussehen muss und alles sehr, sehr ausführlich theoretisch besprochen wurden. Aber wenn sie in ihrer Praxisphase war, dann eigentlich auch fast Verachtung hatte vor den Menschen, die heute schon was tun, weil es immer den Idealen nicht entsprechen konnte.
Ja, damit sind wir beim Perfektionismus eigentlich, oder?
Ja, und dass sie heute sagt, so dadurch, dass wir, ich sag mal, wir vermitteln so ein Wissen 10 Zentimeter über Boden, ja, dass sie also dann mit uns in der sozialen Arbeit war und gesehen hat, was können wir heute verändern, wie können wir heute aufbrechen. Und ich glaube, diese großen Zeiten, wie sagen, von gesellschaftlich-planerischem Perfektionismus, dieses Abwarten, es muss doch erst mal anders werden, bevor ich mich einsetzen kann, dass das hier auch sehr viel hemmt.
Schließt sich da vielleicht der Kreis? Ich wollte nämlich noch mal nach der Angst vor der Veränderung fragen. Das ist diese besagte Ohnmacht, von der Sie vorhin gesprochen haben. Rührt die Angst vor der Veränderung daher, dass man eigentlich denkt, na ja gut, Kontrollverlust als klassische Begleiterscheinung von Perfektionismus?
Ja, also wir sehen das bei Studierenden ganz deutlich, bevor sie zu uns kommen, dass Angst einmal daher rührt, sich gar nicht mit den Themen zu beschäftigen zu dürfen, die eigentlich im Hintergrund virulent sind, sondern sich abstrakt auf ein, wie die Studis das nennen, Bulimie-Lernen fokussiert von Inhalten, die man nicht versteht, warum man die irgendwie brauchen können soll. Und dadurch ja eine Gestaltungskompetenz verloren geht. Und die andere Angst rührt eben aus diesem Perfektionismus, den eigenen Idealen nicht entsprechen zu können, weil Praxis immer als defizitär wirkt gegenüber dem, was man sich so im Kopf ausgedacht hat.
Der Deutschlandfunk hat sich für dieses Jahr als Überschrift seiner Denkfabrik gegeben, machen statt meckern. Das ist genau eigentlich das, was Sie auch lehren in Ihrer Hochschule?
Ja, und man darf total meckern. Also Kritik gehört mir dazu. Es ist ja nicht okay, wie es in der sozialen Arbeit ist. Es ist ja nicht okay, wie wir mit dem Klima umgehen. Es ist nicht okay, wie wir mit Schweinen umgehen. Das heißt, ich kann meckern und da drin etwas machen. Es ist nicht dieses Meckern von, die da oben machen es nicht richtig, sondern zu sehen, dass wir alle davon Teil sind und leiden und auch Kritik äußern können und da drin tätig werden.
Silja Graupe von der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Zu Gast in unserer Reihe Vorwärts oder Rückwärts. Wohin bewegen wir uns? Wohin Sie sich tatsächlich bewegen, das ist bei Wolken eine Wissenschaft an sich. Nephologie heißt sie, die Wolkenkunde. Wolkenamateure dagegen können einfach stundenlang unter freiem Himmel auf dem Rücken liegen und ihren Zug verfolgen. Mal rasend schnell, als würde jemand mit dicken Backen pusten, und dann wieder scheint Stillstand zu herrschen. Die flüchtigen Himmelsphänomene haben auch Künstler von jeher fasziniert. In Öl, als Skizzen und auf Deckenbildern sind sie verewigt worden. Das Landesmuseum im hessischen Darmstadt widmet sich den Wolken derzeit aus beiden Richtungen, der naturwissenschaftlichen und der kunstgeschichtlichen. Wolken erleben und verstehen heißt die Sonderausstellung. Rudolf Schmitz hat sie besucht.
Die Eingangsschleuse ist dunkel und wirkt bedrohlich. Blitze zucken auf eingespannten Stoffbahnen, begleitet von Grummeln und Donnerschlägen. Dann der Eintritt in den Barocksaal, den eigentlichen Ausstellungsraum, wo sich auf einem Podest verschiedene Wolkentypen präsentieren. Niedlich flockige Alto-Cumulus-Wolken, federähnliche Cirrus-Wolken, eine düstere Nimbus-Stratus-Wolke, die Regenfäden entlässt. Schließlich die in der Natur mächtige und hier im Saal immerhin 8 Meter hohe Cumulonimbus-Wolke, die sich üblicherweise in Gewittern entlädt. Und wo es Wolken gibt, da ist Katja Hornefer, Wetterexpertin des ZDF, nicht weit.
Die berühmte Gewitterwolke, die halt erstmal mit Aufsteigen beginnt, also blumenkohlartig, wächst immer weiter in die Höhe, kommt irgendwo nach 10 Kilometer Höhe an. Und da ist es dann so kalt, dass da kein Wasser mehr ist, sondern da gibt es dann diesen Eisschirm. Und das ist das, was Sie auch sehen. Was Sie auch sehen, wenn Sie am Badesee sind und sich überlegen, oh, kommt da vielleicht ein Gewitter auf mich zu, dann sehen Sie diesen wahnsinnigen Amboss.
In einem überdimensionalen Guckkasten dann Wolkenfotos, die nach öffentlichem Aufruf ans Museum geschickt worden sind. Landschaften der Umgebung und Urlaubsbilder, insgesamt mehr als 1000. Deren Wolkentypen wurden vom Museum bestimmt, zusätzlich zur Angabe der Fotografen und Fotografinnen und des Entstehungsortes. Es war der englische Hobby-Meteorologe Luke Howard, dem eine erste Klassifikation der Wolken gelang und der dann 1802 einen Wolkenatlas veröffentlichte, der noch heute Grundlage der Forschung ist. Über 5 Leitern können wir schließlich ins Himmelszimmer steigen und auf wolkig geformten Sesseln in eine Wolkenprojektion eintauchen. Wissenschaft präsentiert in Wohlfühlatmosphäre. Für alle, die es dann doch auf Kunst abgesehen haben, bietet das Landesmuseum Darmstadt geführte Touren durch die Gemäldesammlung. Direktor Martin Faas lenkt mich zu Romantikern wie Johann Heinrich Schilbach, der von seiner Italienreise im Jahr 1825 Landschaften mit reizvollen Wolkenhimmeln mitbrachte.
Finde ich eine sehr interessante Wechselwirkung zwischen naturwissenschaftlicher Forschung auf der einen Seite und der Kunst auf der anderen Seite, dass plötzlich eine Begrifflichkeit für das Thema Wolken da war. Und auf diese Weise man auch schärfer in den Himmel schauen konnte als Künstler und nicht nur der künstlerischen Tradition folgend gestaltet hat, sondern dass man ganz genau gesehen hat, das ist eine Stratus-Nimbus-Wolke, das ist eine Cumulus-Wolke, das ist eine Cirrus-Wolke.
15 Gemälde sind mit blauen Hinweistafeln versehen, die eine genaue Identifikation der gemalten Wolken erlauben. Wolken als wiederkehrendes Motiv der Landschaftsmalerei. Eine wirklich gelungene Art, den Blick für wesentliche Details zu schärfen und 500 Jahre Kunstgeschichte mal anders zu betrachten. Sogar im blumenbekränzten Mädchen des Symbolisten Franz von Stuck kommt mittels Wolkendarstellung ein Stück präziser Naturwissenschaft zur Geltung.
Hat etwas sehr Ornamentales hier und da, blitzt ein wenig blau durch. Der Wolkenteppich, der Stratus-Cumulus-Wolke ist hier fast der komplette Hintergrund des Gemäldes, das eine Allegorie des Frühlings darstellt.
Universalmuseen wie das von Darmstadt haben es oft schwer, die gewaltige Fülle ihrer Sammlungen zu pointieren. Mit der Lern- und Erlebnisausstellung Wolken ist das gelungen. Federleicht sogar.
Rudolf Schmitz über die neue Sonderausstellung im Landesmuseum Darmstadt. Wolken erleben und verstehen ist bis Anfang kommenden Jahres zu sehen. Die Kulturmeldungen mit Enne Seidel beginnen jetzt mit einem wichtigen Literaturpreis, der jedes Jahr vom Deutschlandfunk gemeinsam mit der Stadt Braunschweig vergeben wird. Die Nominierungen für den Wilhelm-Raabe-Preis stehen fest.
Heute Morgen hat unsere Kollegin und Juryvorsitzende Wiebke Poromka die 5 Nominierten hier im Deutschlandfunk vorgestellt. Hier bei uns in Kultur heute gibt's jetzt nochmal die Kurzfassung. Auf der Shortlist für den Wilhelm-Raabe-Preis steht Annette Gröschner mit ihrem Buch Schwebende Lasten.
Ein Magdeburg-Roman, der auf äußerst präzise und dabei auch bemerkenswert unaufgeregte Weise ein ganz wesentliches Kapitel der Stadtgeschichte erzählt, die weitgehende Zerstörung Magdeburgs wenige Monate vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Außerdem für den Wilhelm-Raabe-Preis nominiert ist Jonas Lüscher mit seinem Roman »Verzauberte Vorbestimmung«.
Der hat zum Kern die schwere Corona-Erkrankung, die der Autor selbst erlebt hat und die er beinahe nicht überlebt hat. Und Jonas Lüscher entfaltet daraus die Grundfrage des Romans. Überleben wir dank technischer Innovation oder ist der Technik genuin etwas Menschenfeindliches eingeschrieben?
Um eine Erkrankung geht's auch in einem anderen nominierten Buch, nämlich in Thomas Melles Roman »Haus zur Sonne«.
Das Buch erzählt von der bipolaren Erkrankung des Schriftstellers, von einer neuerlichen manischen Phase, die er äußerlich überstanden hat, die aber nur Zerstörung und Selbstzerstörung hinterlassen hat.
Und Chancen auf den Wilhelm-Raabe-Preis hat auch Dorothee Elmiger mit ihrem Buch »Die Holländerinnen«.
Das ist eine Reflexion über das Erzählen selbst, über die Frage, wie ist die Erfahrung der Wirklichkeit, wie ist die überhaupt möglich und wie ist es möglich, davon zu erzählen.
Und der 5. Nominierte heißt Leif Rand. In seinem Buch Let's Talk About Feelings beschreibt er eine fiktive Welt, in der die USA von Bernie Sanders regiert werden und Deutschland von einer Bundeskanzlerin namens Fatima Brinkmann und einem Vizekanzler namens Robert Habeck.
Aber das ist eben nur die erzählerische Oberfläche, der nicht zu trauen ist. Und gerade dadurch irritiert dieser Roman auf gute Weise unsere eingefahrenen Wahrnehmungsmuster. Und das soll ja Literatur gerade können.
Wiebke Poromka aus unserer Literaturredaktion über die 5 Nominierten für den diesjährigen Wilhelm-Raabe-Preis. Und wer den mit 30.000 Euro dotierten Literaturpreis am Ende gewinnt, das erfahren Sie am 9. September hier im Deutschlandfunk. Ein Bild, das eine schwarze Transgender-Person als Freiheitsstatue zeigt oder ein Gemälde, das die Grenzmauer an der amerikanisch-mexikanischen Grenze kritisiert. Das sind 2 von insgesamt über 20 Kunstwerken, die jetzt auf einer Art schwarzen Liste der US-Regierung auftauchen. Das Weiße Haus hat diese Liste auf seiner Website veröffentlicht. Darauf stehen Kunstwerke und Ausstellungsprojekte, die angeblich anti-amerikanische Narrative verbreiten würden. In den aufgelisteten Werken geht es um Themen wie Sklaverei, Einwanderung, Rassismus oder Gleichberechtigung. Die US-Regierung und Präsident Donald Trump machen bereits seit einigen Monaten immer mehr Druck auf Museen, insbesondere auf die staatlich geförderten Museen der Smithsonian Institution. Sie sollen ihre Ausstellungen in Zukunft von der Regierung absegnen lassen, sonst könnte ihnen das Geld gekürzt werden. Der US-amerikanische Filmemacher Woody Allen steht in der Kritik, weil er am Wochenende per Videoschalte bei einem Moskauer Filmfestival aufgetreten ist. Das ukrainische Außenministerium teilte mit, Allens Teilnahme an der internationalen Filmwoche in Moskau sei eine Beleidigung für ukrainische Schauspieler und Filmemacher, die durch russische Kriegsverbrechen getötet oder verletzt worden seien. Die in Russland geborene Kulturjournalistin Anastasia Butsko sieht das etwas anders. Sie interpretiert Allens Auftritt nicht als offene Anbiederung an Putins Regime, sondern eher als Versuch eines alten Mannes, nicht in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden.
Woody Allen wird in wenigen Monaten 90. Der wird weitestgehend von der Filmwelt boykottiert, unter anderem in Cannes, aber auch in Venedig und in Berlin, wo er früher persönlich seine Filme vorgestellt hatte, ist er kein willkommener Gast mehr. Er existiert quasi nicht mehr. Er muss gegen seine Bedeutungslosigkeit kämpfen und wir wissen nicht, was er sich alles dabei auch noch gedacht hat.
Die Kulturjournalistin Anastasia Butzko heute Nachmittag im Deutschlandfunk. Woody Allen steht seit Jahrzehnten wegen Missbrauchsvorwürfen in der Kritik. Daher gilt er in weiten Teilen der Filmwelt heute als unerwünschte Person. Er selbst hat die Vorwürfe immer zurückgewiesen.
Elne Seidel mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Vertrauensfrage im französischen Parlament, das ist gleich ein Thema in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr. Soweit Kultur heute mit Maria Elmenreich am Mikrofon.